Vor 3 Wochen habe ich im Rahmen meines Taufgottesdienstes über die Apostelgeschichte Kapitel 2 einige Verse gepredigt. Es ging darum, dass Menschen von dieser guten Nachricht Gottes wirklich im Herzen angesprochen waren und dass sie sich eins wünschten, nämlich eine grundsätzliche Neuausrichtung in ihrem Leben. Sie hatten festgestellt, das brauchen wir. Und sie wollten das von Gott erbitten. Sie wollten nämlich mit ihm versöhnt leben können. Sie wollten sich einer wirklichen, tragfähigen Perspektive für ihr Leben gewiss sein. Einer Perspektive mit Gott über die Zeit des Atmens hier auf dieser Welt hinaus. Was sollten sie also tun, fragten sie den Petrus. Einen Petrus, einen der damals leitenden Christen. Und ich sagte in der Predigt dann, wenn ich Petrus recht verstehe, dann antwortete er auf die Frage, die die Menschen damals haben, in dem Sinne, dass er ihnen 5 Puzzleteile nennt, die zusammen ein vollständiges Bild ergeben. Hier sehen wir die schon. Ein Bild eines beginnenden Lebens mit Jesus Christus. Und so meint er, gestaltet sich Perspektive. Ich benenne sie nochmal: zu Christus umkehren, die Sünden vergeben zu bekommen, den Heiligen Geist erhalten, sich taufen lassen und zur Gemeinde gehören. Für die damals angesprochenen Menschen war das selbstverständlich. Sie wollten nicht nur ein bisschen, sie wollten ganz Christ sein. Sie wollten Christ sein als ein vollständiges Bild in ihrem Leben auch erleben können. Auch diese 5 Teile gehören heute noch zu einem vollständigen Bild. Überall, und so habe ich damals, glaube ich, vor 3 Wochen gesagt, überall, wo wir meinen, Christsein wirklich leben zu können, versuchen aber nur einzelne Teile von diesen 5 aufzunehmen, da machen wir Christsein unsererseits kompliziert, künstlich kompliziert. Ich sage es nochmal anders. Da nehmen wir dem Christsein die eigentliche Kraft. Da bleibt unser Verständnis vom Christsein unvollständig. Ich mache das mal konkreter. Meine Beobachtung ist, dass bei 3 dieser 5 eine große Übereinstimmung hier herrschen wird. Zu Christus umkehren, die Sünden vergeben zu bekommen und den Heiligen Geist empfangen. Ja, natürlich, das muss sein. Aber demgegenüber sind die Themen Taufe und Gemeinde eher etwas zurückgezogen, vorsichtiger angegangen, zurückgesetzt. Sie bedürfen, so meine ich manchmal, eines zusätzlichen Impulses. Über die Bedeutung der Taufe habe ich ja gesprochen. Und so bleibt jetzt heute also dieser 5. Teil über Bedeutung von Gemeinde. Und wenn die Predigt, wie vorhin schon angedeutet, unter dem Thema lautet, jeder Christ braucht ein Zuhause, dann habe ich damit die Verbindung schon hergestellt, Gemeinde und Zuhause. Darum soll es also heute gehen in der Predigt. Frank hat ja das Thema Moderation schon aufgegriffen, Zuhause sein, Heimat sein. Ich benenne nochmal einige Stichpunkte dazu. Zuhause sein. Die Geburtsregion, dort, wo ich geboren bin, dort, wo ich aufgewachsen bin, wurde gesagt. Aber auch ein vertrautes Lebensumfeld, wo Vater und Mutter sind. Soziale Kontakte. Zuhause. Aber Heimat und Zuhause sein ist nicht nur ein Ort meiner Biografie, auf die ich zurückschaue. Nach dem Motto so, ich wurde halt in der Region geboren, deswegen bin ich halt jemanden aus da. Ist halt mein Zuhause. Zuhause zu sein hat auch ganz viel damit zu tun, wie ich mein Leben aktiv in die Hand nehme. Wir sind ja hier nach Dillenburg gezogen vor einigen Wochen. Und wir möchten gerne, dass dieser Ort hier für uns auch zu einem Zuhause wird. Ich meine damit weit mehr als ein Dach über dem Kopf zu haben. Ein Zuhause ist der Ort auch, an dem ich Sicherheit verspüre. Dort, wo sich verlässliche Beziehungen gestalten und dort, wo tieferes Vertrauen wachsen darf. Und dann ist es manchmal bitterlich zu erfahren, wenn Menschen bei anderen Menschen versuchen, das Zuhause zu zerstören. Gestern hat sich zum 75. Male ein sehr unrühmliches Ereignis hier für uns Deutschen ereignet in unserer Geschichte. Am 9. November 1938 wurden in ganz vielen Städten Deutschlands die Synagogen angesteckt. Die klare Botschaft war: Ihr habt hier kein Zuhause, ihr habt hier keine Heimat. Und was das für Leute bedeutete, das ist einfach schrecklich, das ist traumatisierend. Denn einem Menschen ohne Heimat, dem fehlt ein Stück des Ichs. Nicht nur damals, auch heute. Einem Menschen ohne Heimat, dem fehlt ein Stück seines Ichs, seiner Identität. Heute haben viele Migrationsprobleme bei uns damit zu tun, dass Menschen diese ihre Heimat nämlich nicht neu gefunden haben in ihrer neuen Umgebung. Selbst wenn sie in Deutschland geboren sind. Aber warum erzähle ich das so ausführlich? Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich möchte uns mit diesem Begriff der Heimat, mit diesem Begriff des Zuhause-Seins und was das bedeutet, einen Horizont öffnen für einen Bibeltext, der sich anschließend an das, was ich vor 3 Wochen sagte, der beschreibt, was geschah, als Menschen zum Glauben an Jesus Christus kamen. Lesen wir also mal diesen Bibeltext aus Apostelgeschichte 2 weiter, mit dem Gedanken im Hinterkopf von Heimat, von Zuhause sein. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 2, Vers 42 und folgende: Was das Leben der Christen prägte, die damals also zum Glauben gekommen waren, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Dann ist davon die Rede, dass sie Güter miteinander teilten, und dann in Vers 46 und 47 noch einmal: Einmütig und mit großer Treue kamen sie Tag für Tag im Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk in hohem Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Haben wir gemerkt, wie stark bei dieser Beschreibung im Hintergrund die Begriffe Heimat gefunden, ein Zuhause gefunden mitschwingen? Hier blühen Menschen auf, wo das geschieht für ihr Leben. Hier erleben Menschen Wertschätzung an sich selbst und an anderen Personen. Aber was war da geschehen? Der Apostel Paulus, er beschreibt mal an einer anderen Stelle den eigentlich tieferen Hintergrund von dem, was sich hier in Jerusalem ereignet hatte. Und das ereignet sich bis heute hier in unserer Gemeinde. Ich habe diesen Gedanken überschrieben mit aufgenommen in der Gottesfamilie. Und Paulus greift das auf in seinem Brief an die Christen in Ephesus, Epheser 2. Er schreibt dort, Vers 19: So seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja, zu seiner Familie. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volke Gottes, ja, zu seiner Familie. Ihr seid nicht mehr Fremde oder Heimatlose. Für mich ist das so etwas wie eine Schlüsselbeschreibung, um zu verstehen, was hier eigentlich geschehen ist. Wenn ein Mensch Christ geworden ist, dann hat Gott ihn in seine Familie adoptiert. Er hat getan. Und er vermittelt das den Menschen auch. Im Römerbrief heißt es dazu, Gottes Geist macht unserem Geist klar, dass wir Gottes Kinder sind. Das ist kein Geschehen auf Probe. Das ist nicht so etwas wie ein Praktikumsplatz, bei dem du erst noch einmal dein Können unter Beweis stellen musst, dass wir in einiger Zeit noch mal darüber reden könnten, wie denn die Perspektive sich weiter gestalten könnte. Das, was Gott hier macht, und das ist das Schlüsselgeschehen, das ist so etwas wie ein himmlischer Vorgang, von Gott gesetzt. Ganz unabhängig davon, ob Hans Werner, der drei Reihen jetzt vor dir sitzt, dich leiten kann oder nicht, spielt bei Gott keine Rolle. Er hat dich, wenn du Christ bist, adoptiert in seine Familie. Du gehörst dazu. Dieses griechische Wort für heimatlos, was hier steht, kann man auch übertragen mit dem nicht zur Gemeinschaft gehörend oder abseits lebend. Da hat dich Gott herausgeholt. Du musst nicht mehr abseits stehen. Nein, du stehst für ihn nicht mehr abseits, wenn du Christ geworden bist. Sondern er hat dich zu sich geholt, in die Verbindung mit ihm gesetzt, ihm selbst. Diese Ausgrenzung hat Gott in das Gegenteil verwandelt. Du bist integriert, akzeptiert. Und das sind alles Begriffe, merken wir, für Menschen, die Heimat suchen. Die brauchen diese persönliche Akzeptanz. Die brauchen einen Ort, die brauchen Personen, der Ja zu ihm sagt, zu ihnen sagt. Und dann passiert es, wenn Gott so an dir handelt, dann öffnet sich für dich eine Tür des Vertrauens. Du darfst Gott als den erleben, auf den du dich verlassen kannst. Dein Gebet mit Jesus Christus bekommt auf einmal Tiefgang. Du beziehst ihn in dein Leben ein. Er gehört zu deinem Leben. In die Verbindung mit ihm, da liegt ein Stück Sicherheit deines Lebens. Heimat gefunden. Gott, der Vater, hat diese Heimat für dich gesetzt. Du darfst bei ihm zu Hause sein. Das ist ein himmlischer Vorgang. Aber dieser himmlische Vorgang, der muss doch irgendwie erden. Ja, der hat auch irdische Konsequenzen. Mein zweiter Gedanke dazu. Mit Christus im Zentrum, da wird auch eine Gemeinde zur Heimat. Ich bleibe zunächst noch einmal bei diesem Brief, den der Apostel Paulus an die Christen in Ephesus schreibt. Dort gebraucht er zwei Kapitel weiter ein Bild für die Gemeinde, das uns hilft zu verstehen, was das ist, wie Gemeinde zur Heimat wird. In Epheser 4 heißt es, Vers 16, von Christus her, der das Haupt ist, wird der ganze Körper als ein Bild für Gemeinde zu einer Einheit zusammengeführt und durch verbindende Glieder zusammengehalten und versorgt. Jeder einzelne Teil erfüllt seine Aufgabe und so wächst der ganze Körper und baut sich auf durch die Liebe. Von Christus her, heißt es hier, wird die Gemeinde dieser Körper zusammengefügt. Wieder dieses göttliche Wirken. Und dann macht Paulus dieser Ortsgemeinde in Ephesus klar, ihr seid als Wille Gottes zu einer Gemeinde zusammengestellt. Christus selbst ist sozusagen, hier heißt es hier, der Kopf, das Haupt, man könnte auch sagen, der Chef des Ganzen. Der ist sowas wie der Chef der Gemeinde. Er will, dass die Christen die einzelnen Glieder, als einzelnen Körperteile, sich untereinander wahrnehmen, Verbindungen eingehen, sich bereichern, sich unterstützen. Den Reichtum wahrnehmen, den Gott einem jeden gegeben hat. Er will, dass sie Reichtum gebrauchen. Eine neutestamentliche Gemeinde ist darum nicht nur ein himmlisches irgendwie etwas, sondern neutestamentliche Gemeinde meint immer auch sie hat eine irdische Verhaftung. Sie ist zu einer Ortsgemeinde geworden. Heimat für die, die zu Christus gehören. Und genau das ist die Beschreibung, die wir in der Apostelgeschichte Kapitel 2 haben. Eine Ortsgemeinde geworden, Heimat für die, die zu Christus gehören. Und so haben sie gelebt. Was das Leben der Christen prägte, man kann auch sagen, worum die Christen sich damals eifrig, was ihnen wertvoll war und wo sie dann auch ganz eifrig dahinterher waren, dass das geschah. Das war, dass sie sich in der Lehre unterweisen lassen, die die Apostel, die Jünger ihnen damals gegeben haben. Dass ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft wirklich zu spüren war. Sie feierten gemeinsam das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Neutestamentliche Gemeinde ist immer eine Ortsgemeinde, die Heimat bietet. Und jetzt komme ich zu dem dritten und abschließenden Gedanken. Freundschaftliche Kontakte oder heimatlich verbunden. Mein Fazit ist sehr ähnlich wie das bei der Taufpredigt. Lass Christsein für dich zu einer runden Angelegenheit werden. Dazu gehört auch, dass du dich beheimatest in einer Ortsgemeinde. Nicht wie ein Springer, der mal hier und mal dort und mal dort und mal dort ist, er eigentlich überall, aber doch nirgends wirklich ist. Dass du dich beheimatest in einer Ortsgemeinde. So wie in der Apostelgeschichte 2 beschrieben. Nun weiß ich, Gemeinden muss man erstmal kennenlernen. Das soll man auch. Aber bleib nicht in diesem Kennenlernen stecken für dein Leben. Das war nicht das, was biblisch gewollt war. Als Freund, als Bekannter, als jemand, der gelegentlich eine Gemeinde besucht, stecken zu bleiben. Nein. Vom Neuen Testament her war das gewollt und ist das gewollt, dass du Heimat findest in einer Gemeinde. Nun bin ich etliche Wochen hier und höre immer wieder, viele fühlen sich als Freunde in der Gemeinde. Das freut mich, dass es so ist. Herzlich willkommen. Aber lass es dir gesagt sein, wenn du Christ bist, ist Freund sein zur Gemeinde biblisch gesehen ein Zwischenstadium. Was Jesus Christus gerne möchte, dass du in eine Verbindlichkeit eintrittst zu ihm und mit einer Verhaftung vor Ort. Überleg mal, ob dieser Baustein für dein Leben, dieses Puzzleteil für dein Leben zum jetzigen oder zum angehenden Zeitpunkt noch einzubauen ist. Ob dir das noch fehlt. Und wenn du meinst, das ist so, dann lass uns mal darüber reden, wie das denn sein kann, dass auch das noch dazukommt, dass das Bild runder wird für dein Leben. Amen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, ich will dir ganz herzlich danken, dass du jedem einzelnen Menschen eine Heimat bietest, egal wo er herkommt. Wer zu dir kommt mit ehrlichem Herzen, der findet bei dir eine Heimat. Danke, dass du das in unser Leben selbst hinein projizierst. Und das darf uns Kraft und Ausrichtung geben, die wir selbst nicht schaffen können. Aber dein Wille ist es auch, dass diese Heimat sich eine örtliche Verhaftung hat, so wie in der Apostelgeschichte beschrieben. Das war zu sehen. Und so bitte ich dich, dass wir auch von dieser örtlichen Verhaftung wahrnehmen. Dass wir dazu kommen, dass es sein kann, dass es mehr und mehr der Reichtum, den du hineingelegt hast, der noch in einzelne Menschen sich untereinander bereichern darf in der Gemeinde. Dir zur Ehre, so wie Paulus das schreibt, dass der ganze Bau wächst in der Verbindung zu dir und nach außen hin. Danke, dass wir selbst daran wachsen dürfen, wenn wir Hilfe anderer Menschen erfahren dürfen, Ausrichtung und Orientierung. Danke, dass wir selbst daran wachsen dürfen, wenn wir gemeinsam im Gebet stehen und mit dir reden dürfen. Danke, dass wir selbst daran wachsen dürfen, wenn sich Vertrauen vertieft. Danke, dass du selbst uns Heimat geben möchtest. Amen.